Ja, ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt mit dir irgendein Thema hervorzukarnickeln. Ich würde einfach gerne mit dir sprechen, ohne Monologe, ohne großartige Performance.
Ohne Monologe wird schwierig bei mir.
Ja.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Das ist ja auch
Ja.
der therapeutische Auftrag, den ich von deinem Arzt bekommen habe.
Also nehmen wir quasi jetzt mal einen Podcast auf, wie er mal angedacht war, als lose Unterhaltung zwischen zwei, im Idealfall Freunden, weil die Chemie dann besser ist.
Ja, ich würde auch
Und legen
sagen.
kein Thema zugrunde. Ja, können wir gerne machen.
Ja.
Ja, wie geht's dir?
Hast direkt einen Impuls deiner Logorö zu frönen, ne? Verbalen Inkontinenz. Wow.
Ja.
Ja, wie geht's mir? Also ich habe mich heute ziemlich aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen möchte, öffentlich. Aber naja, Thema GEZ, ihr kennt das, glaube ich, alle, du auch. Und ansonsten, also, was ich auf jeden Fall sagen kann, wohingehend es mir besser geht, ist, dass ich momentan sehr gut zu mir bin, sehr lieb. Ich habe meine Selbstfürsorge ein bisschen angepasst.
Wie äußert sich das?
Ich streichle mir jetzt jeden Tag den Kopf. Und ich achte momentan sehr auf meine Ernährung. Ich achte sehr auf so meine Gedankenhygiene. Also ich versuche einfach jetzt diese ganzen unfassbar negativen Schlagzeilen mal auszublenden und nicht überall drauf zu klicken, was in Richtung Weltuntergang oder sowas stimmen könnte. Und ja, mach irgendwie hier schöne Sachen. Ich schreibe wieder mehr. Ich habe meine alten Gedichte recherchiert. Ich kann ja gleich mal eins vorlesen.
Ja.
Und versuche auch, oder was heißt versuche ich? Ich bin momentan echt okay mit mir. Ich gehe nicht so in die Verurteilung oder in die Erwartungshaltung, so irgendwas was Krasses jetzt zum Beispiel im Podcast machen oder sagen zu müssen.
Du bist gerade sehr demütig und spontan, also.
Ja, genau.
Na, das ist schön, weil bei mir gibt es nicht so eine Tendenz. Also ich bin auch sehr demütig, aber ich befasse mich gerade wieder außerordentlich intensiv mit der Klimakrise. Bin in den letzten 5, 6 Tagen zwei Bücher wieder dazu gelesen und merke, dass mir das nicht gut tut. Wunder, oh Wunder. Zumindest nicht in diesem geballten Szenario. Aber ja, ich würde mal gern mit dir darüber sprechen, warum oder was vermutest du, warum wir uns quasi mit Dingen umgeben, die ja uns augenscheinlich schlecht tun, aber wir uns trotzdem daran wagen. Also ich will jetzt nicht mal so auf irgendwie, weiß ich nicht, ungesunden Lebensstil oder so eingehen, sondern vielmehr auf solche Sachen wie die Informationsverarbeitung. Da gibt es ja, glaube ich, großen Anlass dazu, entweder in dem Sumpf unterzugehen oder sich stark zu limitieren und zu selektieren, wie wir mit diesen ganzen Informationen umgehen. Weil ich habe da durchaus häufiger meine Probleme mit, da einen Weg zu finden, der dann meine psychische Gesundheit unangetastet lässt. Entweder halte ich mich komplett fern davon oder begebe mich richtig rein. Und ich finde es schwierig, da für mich eine Waage zu finden.
Ja, kenne ich. Also die Frage, warum wir das machen, die versuche ich gerne zu beantworten. Ich glaube, das ist mehrfach determiniert. Und für mich ist ein Grund, warum ich mich mit den belastenden Informationen in der Weltgeschichte und auch was sozusagen zukünftig auf uns zukommen könnte, beschäftige, ist einfach, um orientiert zu sein. Ja, also ich kenne gerne meinen Feind, ich kenne gerne die Gefahr, die mich umgibt, die mich heimsuchen könnte. Das ist sozusagen ein Aspekt, aber da ist auch ein Reiz in dem Ganzen verborgen. Also es ist auch, wir haben da mal eine Folge drüber aufgenommen, warum schauen wir uns Horrorfilme an, warum gehen wir auf die Achterbahn und so, wozu der Nervenkitzel, wozu die Kicks. Also es hat ja was sehr Destruktives und auch was sehr Verheerendes für meine psychische Gesundheit, wenn ich da übermäßig viel konsumiere, und das tue ich, und das Angebot ist ja auch gewaltig, also das hat auch was Süchtiges. Mhm. Ich kann daran auch immer wieder in eine Identität kommen des Opfers, ja, des Ausgeliefertseins. Die wiederum hat den sekundären Effekt, dass ich also nicht viel tun brauche, um mein Leben, mein eigenes kleines Dasein aufzupolieren oder zu retten, weil das große Ganze ja nicht zu retten ist. Mhm. Also die Ohnmacht wird dann in dem Moment legitimiert, also die angebotene Ohnmacht sozusagen.
Ja, in dem Sinne bietet es uns ja auch einen Ausweg daraus, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Wenn ich fatalistisch eingestellt bin und sage, die Welt geht eh zugrunde und ich in ihr oder mit ihr, warum sollte ich dann noch jetzt mein Leben verändern und ja Verantwortung für mein Handeln übernehmen? Es ist ja eh alles zum Scheitern verurteilt. Ja. Aber ich finde es halt interessant, dass es so häufig in der Geschichte der Menschheit wiederkehrend ist, dass wir immer wieder an einen Punkt kommen, an dem viele Menschen ein Endzeit-Szenario in der unmittelbaren Zukunft erwarten. Das hat ja eine große Tradition noch im Christentum. Und das lässt uns irgendwie nicht los, ne?
Aber kann man das nicht differenzieren? Also ich sag mal, die hatten ja damals eher ihre Glaubensgrundlagen. Ja, also das war ja ziemlich mythologisch aufgeladen alles. Und jetzt haben wir ja tatsächlich Messwerkzeuge oder messbare Indizien, ja, dass es bald alles mal hops geht. Ich finde, da ist schon auch irgendwie nochmal eine andere Qualität entstanden. Aber du hast vollkommen recht, also losgelöst dessen gab es diese apokalyptischen Fantasien und Stimmungen, ich denke, schon immer. Vielleicht hat das auch ganz tief im Innern was Beruhigendes so. Es entlastet. Ne? Wir müssen jetzt als Spezies nicht unbedingt noch das ein oder andere leisten und hier und da, und diese sich wiederholenden zerstörerischen Tendenzen, die wir als Mensch ja immer wieder auch leben und gelebt haben und die ja auch momentan überwiegen und wahrscheinlich immer wieder überwiegt haben, die werden dann dadurch so ein bisschen egalisiert. Ja? So scheiß drauf, den Parasitenmenschen wird es eh nicht ewig geben. Also ich kenne das zumindest von mir.
Ja, du hast natürlich recht, dass die Grundlage dieser Endzeiterwartung in der heutigen Zeit eine ganz andere ist, eine ganz anders begründete ist als vielleicht in mittelalterlichen Zeiten. Aber ich glaube auch, dadurch, dass wir uns in der Endzeit wehen, verleihen wir uns auch einen recht exklusiven Status, habe ich das Gefühl, dass wir die Generation sind, die jetzt wirklich untergeht. Spannend. Auf unsere, die letzte Generation, vielleicht kommt es nochmal auf die an. Also auch in den christlichen Untergangsmythologien geht es, soweit ich weiß, ich bin da absolut kein Fachmann, auch immer darum, dass in der Apokalypse, was ja per se eine Offenbarung bedeutet, dass auch da ein Kampf stattfindet, dass der Antichrist sich zu zeigen gibt und dass es einen endzeitlichen Krieg gibt. Und wenn dieser durchgestanden ist, hatten wir in der einen oder anderen Richtung einen absoluten Zustand des, ja, so ist die Welt. Ich habe auch das Gefühl, dass man da so ein bisschen jetzt im Mittelalter aus der zyklischen Zeitvorstellung der ewigen Wiederkehr desgleichen herausbricht, um dann diesen zeitlosen Zustand des Paradieses zu erreichen. Und bei uns ist es halt irgendwie der Ausbruch aus der Fortschrittsgeschichte. Wenn wir den Klimawandel durchhaben, ist so das Gefühl, dann ist die Welt an ihrem Ende. Dann haben wir das Ende der Geschichte erreicht, das ja schon von Fukuyama mit dem Ausgang des Kalten Krieges ausgerufen wurde. Ich glaube, das spielt vielleicht auch noch unterbewusst so eine leicht narzisstische Strömung mit rein, dass es auf uns, Fall. Auf die letzte Generation immer ankommt. Ne?
Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Also was ich jetzt noch so für mich sagen kann, also es gibt ja freilich nicht ausnahmslos Menschen, die das so sehen. Also wir beide sind da schon sehr sensibel und auch sensibilisiert, aber ich kenne auch genügend Leute so in meinem Umfeld, die haben das gar nicht so am Schirm, die wollen es auch nicht auf dem Schirm haben. Ja. Und dann habe ich eine unheimlich starke Tendenz, die aufzuklären. Also, aber so richtig mit Feuer, weißt du, so richtig mit Power. Und dann erkläre ich denen mal so die Umstände und gehe in so eine Art Mission. Ne? Also ich missioniere sozusagen für den Untergang der menschlichen Spezies. Und ich habe auch echt Bock auf der Grundlage, also etwas, mir hat echt Bock, so eine schöne neue religiöse Bewegung, früher hätte man Sekte gesagt, zu organisieren, die dann irgendwann so einen Tag X auswählt und dann gibt es so einen schönen kollektiven Suizid. Also ich romantisiere gerade diese furchtbar, also es gab es ja, ne? Also wie hieß ja. Die nochmal, Sonnentempler oder was?
Ja, irgendwie so, ja.
Ne? Also, nee, es soll nicht verhöhend klingen oder so, aber ich bin ein Teil von Loggers und ich bin unheilbar gesprächig und ich spreche einfach aus, was so durch meinen Apparat fleucht. Kannst du das nachvollziehen irgendwo?
Ja, ich schon, weil
nee, du steigst jetzt aus, ne?
Nee,
musst dich an der Stelle ja von mir distanzieren.
Du wärst ja auch der geborene Anführer. Also ich glaube, das ist ja eine schmeichelnde Vorstellung, wenn ich jemand anderen anleiten darf in den großen Lebensfragen. Das bedeutet ja, dass ich mein Ego dadurch streicheln kann, dass jemand anders aus einer, in Anführungsstrichen, untergeordneteren Erkenntnislage heraus zu mir herantritt und ich kann diese Person formen. Das hat ja ganz viel auch mit Narzissmusbefriedigung oder Ego-Befriedigung zu tun. Und ich glaube schon, dass das auf viele Menschen faszinierend wirkt, einerseits Führer zu sein, andererseits auch zu folgen. Also es ist ja in unserer Welt nun mal so, dass viele Möglichkeiten offen stehen und das für viele Menschen auch manchmal zur Last wird, diese Entscheidungsmöglichkeiten zu haben. Also das ist zwar ein Beispiel, was nicht so ganz analog gesetzt werden kann, aber wenn ich und meine Freundin uns über die Abendgestaltung oder sowas austauschen, über sowas ganz Banales, dann ist es oftmals ein Kampf, überhaupt zu bestimmen, wer jetzt denn bestimmt, was wir machen. Also wir ersticken ja quasi in der Möglichkeit, gehen wir jetzt ins Streaming rein, dann heißt es, welchen Film gucken wir uns oder gucken uns Film oder Serie an. Ja. Meistens ist es bei uns Film. Was für ein Film? Welches Genre? Da haben wir ein Genre ausgesucht, dann findest du da keinen Film, weil du schon anhand des Titels siehst und des Posters, ob das jetzt ein Film ist, der sehenswert ist oder nicht, und die meisten kennst du ja eh schon, sodass man halt immer wieder in die Situation gebracht wird, wenn ich eine Entscheidung für mich und andere treffe, dann muss ich ja aber auch verantwortlich für die Folgen dieser Entscheidung sein. Das heißt, wenn wir einen scheiß Abend haben, weil ich einen beschissenen Film ausgesucht habe, fühle ich mich schlechter, weil ich nicht nur mir einen beschissenen Film ausgesucht habe, sondern auch meiner Freundin. Deswegen kann ich diesen Impuls schon verstehen, von der einen Seite zu lehren und von der anderen Seite auch folgen zu können. Hat irgendwie deine Frage so überhaupt nicht so richtig beantwortet.
Nee, trotzdem super interessant. Also können wir ja trotzdem so stehen lassen.
Ja, also, ja, aber ich finde auch um so einen Film, der das halt, das ist diesen ganzen Themenkomplex betrachtet, ist, wie heißt der denn mit
Volcano.
Nee, Colonia, über die Colonia
Dignidad. Ja, ja, klar.
Genau, mit
Ist das nicht mit dem Daniel
Brühl? Daniel Brühl und Hermine Granger, Emma Watson.
Hermine Granger. Das kriegt die
und
auch nicht
der,
los, ja.
Der Der beschäftigt sich halt mit zwei Menschen, die in in eine Sekte hineingeraten und der Film begleitet die bei dem Fluchtversuch aus dieser Sekte, basiert auf wahren Begebenheiten und fand den durchaus anschaubar. Also wer sich dafür interessiert, der Film, kann man sich gerne mal diesbezüglich anschauen.
Ist aber ja auch ein harter Tobak, ne? Also der Film ist jetzt keine leichte, seichte Kost so für den gemütlichen Kaminabend, sondern der macht auch was. Ist auch sehr drastisch dargestellt, finde ich.
Ja, aber das Thema ist ja auch ein drastisches. Also
ja, ja, klar.
Ne, eine geschlossene Lehre auszubilden, nach der die Anhänger leben, ist ja per se, wenn das auf einem Personenkult basiert, ein Ritt auf Messers Scheide. Klinge. Hm. Mein Gott! Ja, Sprichwörter und ich.
Nee, ich glaub,
Scheide, das ist.
Da ging es eher um Symbole. Ja. ja. Also, was ich ja an solchen sektierischen Strukturen vorteilhaft finde, um dieses Thema der Optionalität, der übersteigerten Möglichkeiten und so weiter mal aufzugreifen, dass du ja eine ganz klare Struktur vorgegeben bekommst. Also, dir wird gesagt, was du zu tun hast. Das passiert ja auch teilweise im Arbeitsleben. Also in dem Moment, wo das wegbricht, wo die Struktur, die von außen mitgesteuert wird, wegbricht und wir in einer solch krassen, modernen, bunten Welt der Türen und Möglichkeiten aufschlagen, alleine, findet, ich glaube, bei jedem und jeder Überforderung statt. Also ich kenne es auf jeden Fall. Ich meine, ihr seid ja noch zu zweit, ihr könnt dann irgendwie euch gegenseitig inspirieren, beraten. Also wenn ich dann, bei mir geht es schon beim Essen los, so was koche ich heute? Und dann frage ich meinen Magen, worauf der Bock hat, der sagt in der Regel Pizza. Und das glaube ich dem jetzt mittlerweile nicht mehr so richtig. Und dann gibt es tatsächlich auch große Regale mit vielen verschiedenen Lebensmitteln. Und viele verschiedene Gemüsesorten, einiges ist importiert und so. Wo fange ich da überhaupt an, Prioritäten zu setzen? Geht es um den Geschmack, geht es also momentan bin ich ja auf dem Weg in die Vitalität und versuche da sehr gesund und nachhaltig zu kochen und so und bioökologisch orientiert zu sein. Da habe ich dann schon mal eine kleinere Auswahl, also das grenzt das schon ein, aber trotzdem, ne? So, es ist schon verrückt.
Das ist furchtbar komplex. Du musst dich ja erstmal damit genau, du musst dich ja erstmal damit auseinandersetzen, wenn du sagst, ich möchte gesund und nachhaltig mit nachhaltig erzeugten Rohstoffen kochen, dann musst du dich ja erstmal informieren, so was ist denn nachhaltig? Ja. Welchen Fokus setze ich darauf? Eine Avocado hat ja in Bioqualität durchaus gesundheitsförderliche Inhaltsstoffe, verbraucht allerdings relativ viel Wasser. So, ne, was priorisiere ich? Ja. Also wir kommen ja ständig in den Situationen, in Wertekonflikte, die in uns angelegt sind. Und das ist furchtbar ermüdend. Also wir können ja zu dem Zustand kommen, dass wir handlungsunfähig werden, weil wir alles so sehr durchdenken, nach irgendwelchen Konsequenzen und so weiter, dass wir uns dann wahrscheinlich blind in Strukturen begeben, die uns diese Entscheidung halt abnehmen. Und was für mich, glaube ich, der entscheidende Faktor ist, ist halt ein wie auch immer geartetes Sinnangebot, was solche Strukturen bieten. Weil ich glaube, das ist der größte Punkt, der halt in unserer Gesellschaft besteht, ist, dass wir nicht nur bei der Entscheidung, was können wir konsumieren, eine unfassbare Möglichkeiten oder vielfältige Möglichkeiten haben, sondern auch bei der Frage, wie gestalten wir unser Leben sinnig und sinnvoll.
Ja, ja, klar.
Und da haben wir überhaupt keine, ich sag mal, Autoritäten mehr, die uns das irgendeine Art zu leben empfehlen, in Anführungsstrichen, oder vorgeben. Im Mittelalter ist die Struktur eine durch Religion und klerikalen und monarchischen Strukturen gegebene Weltordnung. Darin hat jeder irgendwie seinen zugeordneten Platz. Da gibt es keine große soziale Mobilität. Und wir können, so scheiße das für die meisten Menschen ist, wissen wir halt, wenn wir als Bauer geboren werden und vielleicht dann überleben so die ersten Jahre, dass wir auch als Bauer dann sterben werden.
Ja.
Das hat natürlich etwas auch nicht Schönes, überhaupt nicht, weil da komplett die Handlungsfreiheit fehlt. Aber wir sind halt in der Situation, dass wir in eine solche Leere geworfen werden, auch lebensweltlich, dass wir da richtig orientierungslos durch unser Leben warten. Und ich glaube, deswegen auch Konsumgüter wählen, um vielleicht diese Lücke für den Moment schließen zu wollen.
Ja, absolut. Ich glaube, da ist auch wieder dieses typische Real- und Ideal-Selbst-Problem. Es tritt da wieder auf. Also ich glaube, so ein Bauer im Mittelalter, so ein Agricola, hatte mit Sicherheit ein ganz anderes Ideal von seinem Leben und von sich als ich heutzutage. Und wenn du dann auch noch extern durch irgendein Setting Ideale vorgestellt und oktroyiert bekommst, ja, sind die auch nochmal was anderes als das Ideal, was sich in einer solch tollen, bunten, virtualisierten, schier endlosen Möglichkeitswelt errichte, ja. Also wo ich den ganzen Tag Stars konsumieren kann, den ganzen Tag eintauchen kann in Hollywood und in diese ganzen Celebrity-Szenen oder in fantastische, phantasmagorische Welten und so. Und irgendwie oszilliert dann so am Horizont meine Idealvorstellung, ne, die ganz weit weg ist von dem Körper, von der Realempfindung, die hier irgendwo im Zimmer sitzt, ja, die sich nicht richtig entscheiden kann, die altert, die abgleicht, die sich bewertet und vergleicht und darunter leidet. Ja, also ich weiß nicht, wie ich das alles finden soll. Heute bin ich übrigens in einer Grundschule vorbeigekommen. Und da war gerade große Pause. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, dass du auch mal große Pausen hattest. Mhm. Und alter Schwede, die waren sowas von auf Zack und konnten sich kaum in der Lautstärke und im Spiel und im Eifer gegenseitig ausreichend übertönen und übertrumpfen. Die haben so feste in den Raum hineingespielt, ja, so in ihrer Ausdrucksstärke, in ihrem Miteinander, diese schreiende, wirbelnde, lebendige, elektrifizierte Horde kleiner Menschen, ja, dass ich mir gedacht habe, was bin ich eigentlich dagegen? Ich bin wie so eine Bahnschranke, die so langsam runterfährt und wieder nach oben geht dagegen. Also, das ist noch Leben. Ja, und habe ich mir davon irgendwas erhalten? Konnte ich was davon rüber retten so? Und ist es nicht vielleicht wiederum das, ja, dass ich einfach mal loslebe, ohne diese, einerseits diese ganzen Pläne im Kopf, die Ansprüche zu haben, andererseits diese scheiß Ängste, oh je, jeder Schritt könnte eine weitere Wunde in Mutter Erdes Fell bedeuten, ja, jedes Konsumverhalten, alles ist gekoppelt an eine Konsequenz und das wissen wir ja mittlerweile, das haben wir ja so eingebläut bekommen. Wie soll ich denn noch klarkommen, wie soll ich denn noch cool und gelassen weitermachen?
Ja, du hast in dem Moment einfach wie so gut wie jeder Erwachsene deine Unschuld verloren. Also besser kann man es ja nicht auf den Punkt bringen, weil ein Kind denkt nicht darüber nach, es geht halt irgendwie nach Gefühl mit der Umwelt um und merkt natürlich dann die direkten Konsequenzen, kann das Ganze nicht überblicken. Wenn ich irgendwie ein anderes Kind haue und es weint, dann sehe ich, dass es weint, bin vielleicht irritiert. Und wenn ich in einem Alter bin, in dem ich schon Empathie empfinden kann, dann tut es mir vielleicht auch leid. Aber es ist halt alles so von einer Naivität und einer Unschuld begleitet, die uns natürlich völlig abgeht. Und das ist natürlich dann ein schweres Joch, das wir uns aufgebürdet haben, gerade wenn wir halt werteorientiert leben möchten und nicht sehr nihilistisch und wertenegierend, dann kommen wir täglich in Dilemmata-Situationen hinein, die wir meist halt glücklicherweise auch einfach lösen, indem wir gar nicht großartig drüber nachdenken, das müssen wir auch sagen. Also, ich habe auch schon bestimmt 5-mal erwähnt, Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, beschreibt halt diese Mechanismen, dass wir die meisten Entscheidungen halt auf Grundlage unserer vergangenen Entscheidungen und der Strukturen, die wir darin ausgebildet haben, entscheiden. Und ganz wenige Entscheidungen reflektieren wir am Tag und durchdenken. Aber diese können halt wirklich schwerwiegend sein. Und ich habe damit tatsächlich ein großes Problem, wenn ich dann an einem Abend sitze und wir uns dann irgendwann nach einer Dreiviertelstunde oder so zu irgendeiner Abendaktivität entschieden haben, irgendwie sagen wir mal einen Film, das ist ja häufig bei so, und dann merken, boah, der Film ist überhaupt nichts so, ne? Und da hat man sich vielleicht noch irgendwelche Sachen reingepfiffen und die auch unnütz sind. Und am Ende des Tages denkst du dir einfach, du denkst, also ich, gerade jetzt in der dunkleren Jahreszeit wird das halt stärker befeuert, dass ich dann in einen wirklich Abwärtsstrudel psychisch komme und merke, wie ich irgendwie gerade in Anführungsstrichen Zeit verschwende, beziehungsweise ich nicht achtsam genug mit der Zeit umgehe, die ich verwende. Es ist ja in Ordnung, wenn man von einem harten Tag, ne, wie auch immer der aussieht, ob es jetzt Arbeit ist, ich nach dem Hobby oder so zurückkomme nach Hause und ich für mich das Empfinden habe, ich habe heute meine Zeit sinnvoll verwendet, finde ich ja gerade am Abend diesen Kontrast des sich mal sinnlos auf die Couch fläzen und sich einfach auch mal beschallen lassen, ganz schön.
Ja, klar.
Ich glaube, das ist der Punkt, dass manchmal mir dieser Kontrast fehlt. Wenn ich eine Aufgabe, eine Arbeit absolviere, wie es in meinem Fall ist, die mich überhaupt nicht spirituell oder werteorientiert erfüllt, dann komme ich ja mit einem Gefühl in den Feierabend, die Zeit noch nicht sinnvoll für irgendetwas verwendet zu haben oder meine Zeit sinnvoll in Dinge investiert zu haben, die mir was bedeuten. Also liegt die Erwartungshaltung am Abend. Und wenn ich da dann auch wieder in Anführungsstrichen ins Klo greife, komme ich natürlich in so eine depressive Haltung, dass der Tag völlig verschwendet war. Auch wenn das vielleicht gar nicht so sehr war, aber diese Wahrnehmung halt einfach, der Tag war unnütz, warum habe ich das gemacht? Ich entwickle wieder ein gestörtes Selbstverhältnis, das bis zu Selbsthass reichen kann.
Kenn ich,
und gehe ins Bett mit einer richtig unzufriedenen Geisteshaltung.
Ja.
Dazu kommt natürlich noch der Winterblues, der das Ganze maximiert. Wir haben wenig Tageslicht. Und das sind so manchmal die Abende und die Tage, die gerade vorkommen. Aber man muss tatsächlich sagen, ich habe da mit meiner Freundin drüber gesprochen. Und wir haben daran auch schon was geändert. Wir sind jetzt sehr viel aktiver. Wir gehen sehr viel aktiver miteinander um. Spielen aktiv auch mal ein Brettspiel, ganz analog. Oder lesen uns vor und unternehmen etwas außerhalb der eigenen vier Wände. Ich habe auch immer das Gefühl, dass das nochmal eine andere Aktivierung mit sich bringt, einfach auszugehen. Und versuche mir so die Strategien zu überlegen, einfach in die Aktion zu kommen, nicht passiv, wenn ich schon den Arbeitstag als passiv wahrnehme, nicht auch noch meine Freizeitgestaltung passiv wahrnehme. Ja. Deshalb finde ich es auch so gut, dass du gerade wieder schreibst, weil das eine sehr, sehr aktive Tat ist. Ja. Wie läuft's denn da bei dir mit dem Schreiben? Kannst du, weil du wirst mit Sicherheit auch diese Empfindung haben und es scheint das Schreiben gerade wieder ein Ventil zu sein, das dir dabei hilft.
Boah, ich habe so viele andere Gedanken erst noch zu deinen...
Achso, sorry.
Ich
habe wieder lang geredet.
Zu deinen vielen verschiedenen Äußerungen davor. Die möchte ich loswerden, also ist mir ganz wichtig. Also auf der einen Seite ist es ja so, dass ich durchaus... ich wabere durchs Leben und habe irgendwie eine gewisse Grundversorgung und habe ein warmes... zu Hause und essen, trinken und so weiter. Und dann Tagesende frage ich mich genauso, wie habe ich denn heute diesen Tag verbracht? Naja, gut, ich habe nicht viel gemacht, habe ein bisschen was geschrieben oder ein bisschen Musik gemacht und vielleicht einen Podcast aufgenommen oder so. Die Frage, ob das reicht, kann ich in der Regel nicht bejahen, aber ich kann irgendwie anfangen, so mich da hinein zu friemeln, dass es okay ist. Jetzt kommt aber dazu, dass ich weiß, dass ich altere und dass mein Leben begrenzt ist. So, und jetzt, ich bin 35, werde irgendwann in 3 Monaten 36. So, jetzt sagen mir ältere Leute sehr gerne, du kennst den Spruch, du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Du bist noch so jung. Ja. Und das hören sich wahrscheinlich auch die vielen Schülerinnen und Schüler an, die Friday for Future oder was mitgestalten. Dieser Spruch gilt einfach nicht mehr. Ja? Wir leben in Zeiten, wo ich es absurd finde, den Leuten mitzuteilen, du hast noch 60, 70, 80 Jahre. Das kann doch keiner sagen, in Anbetracht dessen, was uns hier heimsucht und umgibt. Mhm. Ja. Ich finde das ziemlich anmaßend, von den älteren Generationen, die fucking Glück hatten, in ein viel ruhigeres Zeitalter geboren worden zu sein, als wir geboren wurden, ja, und dann irgendwie so altklug auf die Jüngeren zu schauen und zu sagen, ihr habt noch euer ganzes Leben vor dir. Das ist Bullshit. Das will ich einmal mal ausdrücken. Mich regt das unglaublich auf. Außerdem mag ich es nicht, auf mein biologisches Alter reduziert zu werden, weil ich sehr viel erlebt habe. Ich habe teilweise mehr erlebt als irgendein 90-Jähriger. Ja. Mhm. So, und dann habe ich mir gerade noch gedacht, das ist mir auch ganz wichtig, dass wir mit diesem Bewusstsein jetzt einfach weiter existieren müssen, dass unser Planet leidet, dass unser Verhalten den Planet leiden macht, dass wir uns verändern müssen. Und da kam mir gerade so in den Sinn, ja, es wird ja immer so esoterisch vom Wassermann-Zeitalter, von dem neuen Bewusstsein, von der neuen menschlichen Erkenntnis und Spezies oder wie soll man sagen, also der neuen evolutionären Stufe quasi gesprochen. Und die sehe ich, weil der junge Mensch keine andere Chance mehr hat, als sensitiver mit allem, mit sich und mit der Umwelt umzugehen. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch so kommen, dass sich eine ganz neue Formation aus Menschen herausbildet, ja, die mit sich, mit der Umwelt, mit der Mitwelt in einer völlig veränderten Weise umgehen wird. Und das wird mit Sicherheit auch diesen komischen Kapitalismus zerschlagen, mittel- und langfristig. Der wird auch ausgerottet. Ja, und auch alles andere Destruktive muss ausgerottet werden, weil sonst kann der Mensch nicht überleben. Und ich sage das aus dem Grund, weil ich selber Krankheiten hatte und habe, um die ich mich kümmern muss. Die verändern alles. Wenn man schwer krank ist, wenn man chronisch krank ist, ja, und wirklich darauf achten muss, was man isst, wie man sich bewegt, was man tut, ja, dann passt das entsprechend auch die komplette Lebensweise an. Ja, und die Erde ist krank. Und dieses Bewusstsein steigert sich und steigert sich. Und entweder, wenn wir das nicht packen, wenn sich das nicht so herauskristallisiert, dann haben wir es auch nicht verdient als Rasse, als Spezies. Ansonsten sehe ich da sogar große Chancen drin. Das wollte ich sagen. Also ich habe das Gefühl, dass aus diesem Aktionismus immer mehr Bewusstheit auch erwächst und dass wir irgendwann, eine menschliche Evolutionsstufe zurückblickt und sagt, okay, also ihr habt es versucht, aber ihr wart da noch ziemlich süchtig und so weiter und so fort. Ja. Wir haben nochmal so gerade eben die Kurve gekriegt und naja, ruht in Frieden.
Da möchte ich ganz kurz einwerfen, dann kannst du gerne weiter ausführen, dass wir, also laut den Statistiken und Voraussagen, die ich halt in den Büchern gelesen habe, die ich gelesen habe in letzter Zeit, da aber auch nicht allzu viel Zeit mehr bleibt. Also die nächsten 3 Jahrzehnte so ungefähr müssen die Weichen absolut auf zukunftsträchtig gestellt sein, weil sonst die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass es dann zu spät ist. Und das wollte ich nur einwerfen, bevor du vielleicht jetzt, wenn du nicht noch einen Punkt hast, auf meine Frage eingehen kannst. Also sehr wichtige Punkte, die du erwähnt hast. Ich finde das, also wir halten ja manchmal Monologe. Ich bin da Meister drin, aber manchmal müssen sie auch sein. Und ich finde, deiner war gerade völlig angebracht. Und ganz wichtige Punkte, die hier unterstrichen worden sind. Hast du noch was auf deiner Liste oder wollen wir jetzt in das Thema gehen, wie uns aktive Kreativität vielleicht auch helfen kann, genau diese Strudelmechanismen zu entgehen und vielleicht auch unser Bewusstsein dahingehend verformen kann, dass wir eben auch ganz praktisch mit einer anderen Einstellung an unser Leben herantreten?
Also du hast mich ja gefragt, in puncto Schreiben, wie das gerade so
lief.
Ja, ich habe wieder angefangen, Morgenseiten zu schreiben.
Schön, das erklär einmal bitte, weil ich glaube, das ist nicht jedem ein Begriff.
Ja, also es gibt eine Frau, einen weiblichen Coach. Ich suche gerade das weibliche Wort für Coach, Coachin. Naja, ihr wisst, und die heißt Julia Cameron und die hat ein wertvolles Buch geschrieben, Der Weg des Künstlers. Es ist schon was länger her, dass sie das rausgegeben hat. Und in dem Buch gibt sie also praktische Anweisungen und Tipps, wie wir in unsere, da sind wir auch beim Thema Kreativität, in unseren Fluss finden können. Und ein wesentliches Element sind die sogenannten Morgenseiten. Und dafür nimmst du morgens, wenn du aufgestanden bist, drei leere Seiten, drei leere Zettel, DIN A4-Format und einen Stift, am besten einen Füller. Und dann schreibst du einfach das, was kommt. Und wenn nichts kommt, dann schreibst du nichts, 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 leere, leere, leere. Ja, und es geht nicht darum, irgendeinen sinnvollen Fließtext zu erschaffen. Es geht auch nicht darum, ein Kunstwerk zu hinterlassen, sondern einfach sich zu entleeren. Ja, und dabei können natürlich auch hin und wieder Gedichte entstehen. Es können richtige Geschichten. Es kann zum Ausdruck des inneren Dramas kommen und so weiter. Wenn du möchtest, kannst du die Seiten am Ende verbrennen, vernichten. Ich habe sie aufbewahrt. Ich habe deswegen kistenweise Geschriebenes von mir, teilweise wirklich auch spannende Gedankeninhalte. Drei Seiten, wie gesagt, durchgängig schreiben, nicht absetzen. Es tut am Anfang sehr weh in der Hand, da gewöhnt die Hand sich aber nach wenigen Tagen bereits dran. Und das ist ein für mich sehr wertvoller Prozess, das mache ich. Und da fangen dann auch meistens schon die Ideen für weitere Texte, für Gedichte, für Kurzgeschichten oder sogar für längere Entwürfe an, und dann kann ich die später sozusagen auf die Tastatur übertragen beziehungsweise dann digitalisieren. Ja. Mhm. Das mache ich momentan, und ich schreibe einfach, wenn ich den Impuls zum Schreiben habe. Ich unterdrücke den nicht mehr. Ich habe ja die Zeit. Und
Ja, ich glaube, was man auch hier bei uns vor allem im deutschen Raum immer so ein bisschen falsch sieht, ist halt unser Verhältnis zum Genie. Ich habe das Gefühl, dass man der Auffassung ist, dass Künstler von vornherein Genies sind, die quasi dazu verurteilt sind, Künstler zu sein und künstlerisch sehr produktiv zu sein, und dass es quasi im Talent liegt, ob wir künstlerisch wirklich groß produktiv werden oder nicht. Das muss ich auch erst lernen, das ist im amerikanischen Raum überhaupt nicht der Fall, da gibt es zig Kurse für Creative Writing, die dann ganz klar sagen, nein, das meiste ist halt Handwerk. Und das muss ich auch erst lernen. Schreiben ist ein Handwerk. Wir müssen lernen, die Techniken lernen, wie wir Geschichten aufbauen, wie wir Charaktere zeichnen, wie wir einen Plot voranbringen, was wir streichen vor allem. Mhm. Viel Arbeit besteht darin, Dinge zu raffen. Wir müssen uns kritisch hinterfragen, was ist für eine Erzählung, eine Geschichte wirklich notwendig. Der Rest muss raus. Und so weiter und so fort, sodass man einfach sagen muss, man muss in das Tätigsein kommen. Dir fällt nicht der Roman vom Himmel und auf einmal hast du ihn in einer Nacht geschrieben. Ich will nicht ausschließen, dass das schon mal vorgekommen ist, aber es ist ja nicht die Regel. Und deswegen ist da eine wiederkehrende Praxis halt als Übung ist halt unabdingbar, um darin besser zu werden. Es ist halt auch ein Handwerk.
Absolut.
Ne, wir müssen ja lernen zu sprechen, zu schreiben, Worte zu verwenden, auch Bilder zu zeichnen, jetzt halt wirklich schriftlich Bilder zu zeichnen. Ich habe dir letztens, hatten wir lange telefoniert, da war ich auf dem Weg in eine Klinik, und ich habe dir gesagt, dass ich würde nicht mal sagen verlernt habe, dass ich es nie gelernt habe, richtig zu riechen. Also meine Sinneswahrnehmung außerhalb des Sehsinns richtig einzusetzen. Das sind natürlich alles Dinge, die muss ein Autor auch lernen. Ja. Wir müssen lernen, oh, da ist ein Buch umgefallen, die Dinge multisensorisch wahrzunehmen und auch ausdrücken zu können. Mhm. Und dafür ist halt auch Übung notwendig. Ja. Und um diesen Themenkomplex vielleicht nochmal einen Spin zu geben, ich habe heute ein recht interessantes Buch. Heute habe ich es nicht angefangen, aber zum größten Teil. Es ist von George Saunders. Es heißt Bei Regen in einem Teich schwimmen. Ist auch von jemandem, der selbst Kurzgeschichten erfolgreich geschrieben hat. Mhm. Und einen der angesehensten Schreibkurse der Vereinigten Staaten leitet. Und in dem Buch geht es darum, dass er einige Kurzgeschichten oder Erzählungen von russischen Denkern nimmt, diese quasi abdruckt und ein Essay dazu schreibt. Und ich habe eine ganz kurze Passage, die ich gerne rezitieren möchte. Und ich würde gerne fragen, was du von der Art und Weise, wie wir Kunst betrachten oder wie in dem Fall Tschechow die Kunst betrachtet, was du davon hältst. Ich fange an, Zitat. Mhm. Tschechow hat einmal gesagt, die Kunst müsse keine Probleme lösen. Sie müsse sie nur richtig formulieren. Richtig formulieren könnte man verstehen als uns ein Problem voll und ganz spüren lassen, ohne irgendeinen Anteil davon zu leugnen. Und dann führt er weiter aus, nochmal unterfüttert das mit einem Beispiel, weil in dieser Geschichte von Tschechow geht es um eine Frau, die sehr einsam ist. Und das bringt er so auf den Punkt. Wir können Marias Einsamkeit jetzt voll und ganz spüren, so als wäre sie unsere eigene. Falls wir es uns nicht schon vorher wussten, wissen wir jetzt, dass es Einsamkeit jenseits jeglicher Erleichterung geben kann. Wir sind überall davon umgeben, auch wenn die Menschen keine äußeren Anzeichen davon aufweisen, während sie in die Stadt fahren, ihr Gehalt bekommen, still nach Hause fahren oder in der Post in der Schlange warten, im Auto vor der Ampel stehen, bei der Musik aus dem Radio mitsingen. Im Verlauf dieser 12 Seiten ist ihre anfängliche Leerstelle im Geist mit einer neuen Freundin ausgefüllt worden. Maria, die, wenn ich nach meiner Erfahrung gehe, für immer bei ihnen bleiben wird. Und wenn Sie das nächste Mal hören, wie jemand als einsam beschrieben wird, könnte es sein, dass Sie dank Ihrer Freundschaft mit Maria eher dazu neigen, diese Person mit Zuneigung zu betrachten, auch wenn sie Ihnen noch gar nicht begegnet ist. Und das meinte ich gerade mit meiner Frage, wie kann Kunst für uns unseren Blickwinkel auf die Welt verändern? Weil ich habe diese so pointierte Deutung von Kunst. Also ich habe sie noch nicht so wahrgenommen und ich finde sie höchst interessant, dass wir in wirklich, wirklich toller, tiefgehender Kunst unseren Blick auf das Leben verändern und wir eine neue Perspektive bekommen, die uns verändert und wie wir dann mit der Welt umgehen, weil es ist wirklich eine eindrückliche Geschichte über Maria, die Einsamkeit empfindet. Und ich finde es total eigentlich naheliegend, dass wir, wenn wir eine solche Geschichte miterleben, das ist ja irgendwo ein Teil von Miterleben, wenn wir sie lesen und erleben, dass wir dann die Einsamkeit auch irgendwo kennengelernt haben und vielleicht einen einsamen Menschen anders betrachten in der Zukunft. Finde ich irgendwie wahnsinnig kräftig, diesen Gedanken, was Kunst macht.
Ja, also Kunst erweitert ja vor allen Dingen unseren Blick auf die Welt, wie du schon gesagt hast, er wird sinnlicher, ja, also ich öffne mich, ich weiß noch, als ich angefangen habe zu zeichnen, da habe ich einen ganz anderen Blick auf Konturen bekommen, ich habe mir Bäume viel intensiver angeschaut, habe mir ihre Schatten angesehen, ihre Farbspiele, ihre Texturen, ja, die Texturen der Stämme und so weiter. Hab mir Gesichter intensiver angeschaut. Ich glaube, einem Fotografen geht es wahrscheinlich ähnlich. Also er ist unheimlich verbunden mit dem ihm komplett Umgebenden, ja, und die ganze Zeit Umgebenden. Also es nähert mich auch an, es schafft auch Aktivität und Produktivität, weil ich möchte ja irgendwie auch mit dem Ganzen umgehen. Ich möchte jetzt anfangen, einen Ausdruck zu finden für das Gefühl zur Welt oder das Gefühl aus der Welt, ja, dass ich da irgendwie transportiere. Also es intensiviert mein Lebensgefühl und weil du, glaube ich, ursprünglich gefragt hast, so als eine Art Therapeutikum, ja, Kreativität als eine Art Therapeutikum, um umgehen zu können mit dieser Ohnmacht, mit diesem Sumpf, mit diesem sumpfigen Gefühl, mit diesem depressiven Gefühl des Ausgeliefertseins, der permanenten Hyperreflexion, ja, dem überfordert sein mit allem. Also das bringt mich in eine Handlungsfähigkeit zurück. Ja, und Kunst ist ja grenzenlos. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich da irgendwie eine Lösung mit evozieren muss. Es geht jetzt nicht darum, das künstlerisch aufzulösen, das Problem. Ja, es geht vielmehr darum, das Problem anzuerkennen und in eine gewisse Form zu abstrahieren, die mir aber dann, also die ich besser bewerten und verarbeiten und anfassen kann. Mhm. Kannst du dem folgen? Habe ich gerade irgendwas Sinnvolles von mir gegeben? Oder?
Ich glaube, ich habe zwei verschiedene Themen gerade unglücklicherweise vermischt. Also das eine ist ja, selbst künstlerisch tätig zu sein. Und das andere, das letzte Beispiel, was ich auch mit dem Zitat angeführt habe, ist ja die Rezeption von Kunst von anderen Personen. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir können ja selbst künstlerisch tätig sein und unsere Weltanschauung, unsere Perspektive auf die Welt wirklich kondensieren, uns selbst klar machen, wie ist unser Weltverhältnis, was möchte ich hier ausdrücken. Das ist ja die Selbsterkenntnis und die Welterkenntnis irgendwie, wie wir sie sehen. Darauf hast du, glaube ich, gerade jetzt geantwortet, so, und das würde ich auch unterstreichen. Und das andere ist ja die Rezeption von Kunst von anderen. Ich nehme andere Perspektiven auf. Ich sehe vielleicht eine Lebenswelt, die ich sonst selbst nicht habe. Deshalb finde ich es auch so höchst spannend, beispielsweise Filme aus ganz anderen Kulturkreisen außerhalb von Hollywood zu betrachten. Mhm. Ob es jetzt der libanesische Kapernaum war, den ich schon mal erwähnt habe, in dem es um ein Kind geht, was seine Eltern verklagt, weil sie es in eine Welt gesetzt haben, obwohl sie ihm kein lebenswertes Leben schenken können. Das sind Perspektiven, die ich sonst in unserer Kultur ja niemals einnehmen könnte, weil sie einfach in dem Sinne nicht existieren. Und das ist halt die Rezeption von Kunst, gerade von fernliegender Kunst wahrscheinlich oder von fernliegenden Perspektiven, das kann ja auch in der eigenen Gesellschaft sein, die uns dann wirklich, ja, vielleicht milder machen mit dem Umgang der Welt. Und das finde ich so kraftvoll, dass es halt eigentlich Kunst ist ein riesig verbindendes Netzwerk, wenn wir uns drauf einlassen. Es ist eine Perspektiverweiterung. Ich kann Empathien für Figuren empfinden, die ja überhaupt nicht in unserer wirklich passierenden Umwelt existieren. Allein das ist, finde ich, und jetzt kann man sagen, der wird jetzt gerade so ein bisschen gefühlsduselig. Nein, für mich ist das wahre Magie. Punkt.
Also das ist übrigens genau der Kernbereich der Biblio- und Poesietherapie. Mhm. Also da geht es nämlich darum, es gibt einerseits die Herangehensweise, dass ich sozusagen anfange, poetisch zu beschreiben, ja, was vorgeht und vielleicht auch formuliere, wie der Ausweg aussehen könnte, das gute Ende, ja, der gute helle Verlauf sozusagen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt so künstlich, sondern schon auch realistisch. Und das andere ist der Bereich, dass wir gezielt die Kunst oder eben das Geschriebene anderer Künstler und Künstlerinnen konsumieren und uns da hineinfühlen, hineinversetzen, lernen, um die Perspektive zu erweitern, um vielleicht auch eine Neuerfindung zu gestalten, ja. Wobei da geht es dann auch eher um Werke, die ruhig, die sanft, die verheißungsvoll womöglich geschrieben sind. Also ich wüsste jetzt nicht, ob man aus Die Straße von Cormac McCarthy sehr viel Lebensoptimismus gewinnen könnte. Ja, aber also ich weiß nicht, ob die Frage auch von deiner Seite jetzt pauschal gemeint war, also ob es generell alles betrifft, und wenn es alles betrifft, ja, dann würde ich auch da sagen, erweitern sich die Perspektiven, es ist die Introspektion eines anderen Menschen, die mir möglich gemacht wird, auf verschiedenen Kanälen sozusagen. Wir beide sind große Musikfans, wir folgen der einen Band, es gibt nur die eine Band, ja, moderat, und da wird ja auch ganz viel angerührt bei uns beiden, emotional und auch menschlich, ja, und wir gehen in Resonanz. Also ja. Es ist unglaublich wertvoll, dieses Angebot wahrnehmen zu können, ja, das künstlerische Angebot. Übrigens gehört auch zur Isolationsfolter das Wegbrechen von Musik zum Beispiel. Ja, dass also Menschen, die isoliert werden, also als Folter- oder Bestrafungsmethode, dann ja auch keine Musik mehr hören dürfen oder können. Und da gibt es auch interessante Studien zu, dass dauerhafter Musikentzug, wenn man vorher zumindest auch einigermaßen häufig Musik gehört hat, dass das das Gehirn entsprechend verändert. Also Musik ist schon sehr wesentlich, aber auch jede andere Kunst. Und ja, lasset uns künstlerisch sein und lasset uns auch Künstlerisches genießen.
Ja, ja, ich glaube, das ist auch der Punkt. Also ich sehe ja unsere Podcasts auch mal mehr, mal weniger als künstlerische Entäußerung, eigentlich immer als künstlerische Entäußerung an. Die Frage ist, ob das Produkt dann so künstlerisch wertvoll ist, das soll jeder selbst entscheiden. Aber genau das sind ja die Momente, die einem dann auch wirklich so eine gewisse Leichtigkeit bereiten, weil man Dinge einfach entäußern kann. Wir können ja höchst subjektive Zustände auf Papier, auf Leinwand, in Ton geben und sie quasi so der Welt überlassen. Also es ist ja schon eine Form von, ich lasse los, wenn ich etwas ausspreche, aufschreibe, wie auch immer, irgendwie entäußere, nicht mehr nur subjektiv in mir drin verschließe. Ja. Deswegen sehe ich da auch eine große Möglichkeit und vor allem die Möglichkeit, uns als Geschwisterwesen zu betrachten, weil da haben wir letztens auch privat drüber gesprochen, mich stört es mittlerweile sehr, wenn der Individualismus quasi so hochgehalten wird, dass wir alle so atomisieren, dass wir uns gegenseitig verwehren, die eigene Lebensweltlichkeit irgendwie nur im Ansatz nachempfinden zu können. Natürlich weiß ich nicht, wie sich das konkrete Leben von X oder Y anfühlt und wie sich vielleicht auch bedauerliche Situationen anfühlen. Aber ich kann ja abstrahieren, ich kann ja die Gefühlslage von, ich weiß nicht, Herabwürdigung oder Liebe oder Hass oder Enttäuschung ja mit einer Transferleistung auf meine Lebensweltlichkeit kann ich sie ja übertragen und dann in meinen Gefühlen nachempfinden. Mhm. Und das ist ja eigentlich das große verbindende Element zwischen uns, dass wir so besonders wir doch als Individuen sein können, doch einen verbindenden Kern haben. Und das geht mir so ein bisschen ab. Und das finde ich schade, weil es sehr atomisiert. Also natürlich weiß ich nicht, wie du dich fühlst. Aber wenn du mir deine Probleme äußerst, kann ich das auf mich anwenden. Und ich fühle mich dir immer näher nach solchen Gesprächen. Umgekehrt wird es genauso sein. Und ich finde, dieses Potenzial hat halt Kunst. Und das sollten wir auch so radikal verfolgen, weil es eben uns auf eine Ebene stellt. Wir sind in einem Geflecht miteinander verwoben, sei es auch, da ist noch so viel Draht oder Band zwischen uns. Wir haben da aber eine Verbindung, weil wir im Grunde genommen als Mensch uns da ähnlich sind und in unserer Besonderheit dann halt vielleicht auch komplett verschieden. Aber wir können lebensweltlich Dinge miteinander transferieren und sie nachempfinden. Ja. Und das kann Kunst leisten, so wie es hier gerade in dem von mir benannten Zitat beschrieben wurde. Und das sind dann wieder die Momente, die mir sehr hoffnungsvoll erscheinen. Also das ist halt, der Winter ist bei mir immer ein Auf und Ab von Winterblues und dann mal wieder so, so dieses Heimliche, es hat ja auch was Heimliches, ne? Man hat jetzt vielleicht auch mal Kerzenschein an oder so ein bisschen wärmeres Licht auch in seinen Wänden. Aber das ist so der Struggle des Winters bei mir. Melvin, ich weiß nicht, ob du noch was beitragen möchtest. Ich bin gerade relativ entspannt. Mir hat das sehr gut getan. Ich würde dir noch mal das Wort übergeben.
Ich will auf jeden Fall noch was beitragen. Und zwar ist das jetzt ja heute unsere erste YouTube-Folge, weil wir das Format erweitern wollen. Und ihr dann auch schnellere Möglichkeiten habt, Kommentare abzufeuern. Ja, wir wünschen uns dann etwas dynamischeren Austausch. Das wird erstmal ein Experiment. Wir werden weiterhin beide Plattformen benutzen, aber es wird Zeit, dass wir auch mal schauen, wie die Welt im virtuellen Sinne noch so aussieht und funktioniert. Und genau, also wir werden das erstmal so gestalten, dass es halt keine Videoübertragung parallel gibt. Also ihr seht uns immer noch nicht. Wir sind so ein bisschen wie Daft Punk oder was, ne? Also für euch, für die meisten, die uns also nicht kennen, Gespenster. Nur Stimmen. Schön wird es natürlich eines Tages, wenn wir dann auch mal visuell dazukommen. Müssen wir mal schauen, wann das passiert. Und wir wünschen uns auch...
Man muss ja ganz klar sagen, dass es da halt technische Anforderungen gibt. Wir brauchen vernünftige Kameras und so weiter und so fort. Genau. Wir haben viel vor, weil wir das Ganze als immer mehr Chance begreifen und wollen da gerne wachsen. Aber gebt uns da die Geduld, schenkt uns die Geduld und das Vertrauen. Das wird peu à peu kommen. Und
genau. Und wir wünschen uns natürlich auch Wachstum, ja, so wie alles sich Wachstum wünscht, wünschen wir uns Wachstum der Hörerschaft und auch mehr Austausch. Und wenn euch da irgendwas stört oder anspricht, dann teilt uns das einfach immer bitte mit. Ja. Also ich glaube, diejenigen, die uns bereits hin und wieder Kritik geschickt haben oder mitgeteilt haben, die werden auch erlebt haben, dass wir das Ganze berücksichtigen und beherzigen. Ja, also Marco,
ich habe heute nämlich ganz extrem versucht, keine Monologe zu führen. Es ist mir einmal überhaupt nicht gelungen, aber wir sind für alle Anregungen offen, auch für Formatideen oder sonst was und auch mal für eine Hörerfolge. Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann schreibt uns an. Also wir sind für vieles offen.
Gerne. Ja, wir sind für vieles offen und ich bemühe mich ja auch seit der ein oder anderen herberen Kritik, Marco nicht mehr so fortzuführen und kollegialer zu sein. Ja, und ansonsten gilt es nur noch zu sagen, was wir uns wünschen für alle Wesen und alles, was existiert. Das ist die Liebe und das
Vertrauen.
Genau.
Macht's gut.
Adios.
Bis demnächst.
Tschüss. Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.